und herzlich willkommen zum Podcast von Lutherisches Lärm, den neuen unschuldigen Nachrichten mit mir, Alexander Schneider. Nur ganz kurz am Anfang. Wir freuen uns sehr, zumindest den ersten Teil eines Vortrags von Professor Dr. Oswald Bayer zum Konzept von Simul Justus et Peccator hier für euch bereitstellen zu können. Der wurde gehalten diese Woche am 27.06.2018 in Leipzig beim Lutherischen Tag des Lutherischen Einigungswerks, und Professor Bayer hat uns erlaubt, den hier veröffentlichen zu dürfen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Qualität, das war alles ein bisschen improvisiert und daher nur mit dem Handy aufgenommen. Ich glaube, die ist relativ gut. Das Problem ist, dass beim Bearbeiten auch der zweite Teil, die, ich glaube, zweiten 30 Minuten circa oder so, etwas verwurstelt wurden. Ich werde hoffentlich innerhalb des nächsten Monats das einigermaßen wieder hinkriegen können. Es hat sich leider auch irgendwie, also es ist alles ein bisschen verwunderlich für einen mindestens dreiviertel bis noch mehr Laien, was Ableton, mein Programm, angeht. Aber ich versuche das einfach mal. Dafür kriegt er heute den ersten Teil von seinem Simul Justus et Peccator Vortrag. Und ich hoffe, der ist interessant für euch nochmal, für die, die es vielleicht nicht wissen. Das ist die Aussage und die Erkenntnis Luthers aus der Schrift heraus. Professor Bayer sagt da zum Beispiel: Ich glaube, hilf meinem Unglauben, was auf eine Art sehr schon klar ist. Mir fällt immer ein, auch noch Paulus: Ich tue nicht, was ich will, sondern was ich nicht will, das tue ich. Und so ist da dezidiert oder sieht das Luthertum die Existenz des geretteten Christen einmal in dem Versprechen Gottes, dass er gerettet ist und damit komplett geheiligt durch die Vergebung seiner Sünden, durch Christi Sühne, derselben am Kreuz, also komplett heiliger und gerechtfertigter, und zugleich unsere Erfahrung, wie auch Paulus gesagt hat, wir sündigen immer wieder, wir sind ist es Jesaja oder Jeremia, bitte korrigiert mich gerne, ich bin unreiner Lippen und unter einem Volk mit unreinen Lippen, die Erkenntnis der Unfähigkeit, selbst wenn man der Unfähigkeit, sich in irgendeiner Form selbst zu rechtfertigen, denn die eigene Existenz baut auf die Existenz der Eltern, der Vorgeneration und weiteren Vorgenerationen auf. Alle Möglichkeiten bauen auf den Verfehlungen der Vorgeneration auf oder dem Guten und der Unmöglichkeit festzustellen, in unserer existenziellen Situation wirklich festzulegen, was tatsächlich gut ist. Ich glaube, ich habe mal in einem der letzten Posts auch schon mal beschrieben. Darum geht es also, und Professor Bayer natürlich geht auf Luthers Verständnis ein. Ganz fantastisch. Ich hoffe, ihr genießt das und wir freuen uns, euch das anbieten zu können. Herzlichen Dank und erstmal bis dann. Das hört dann einfach abrupt auf, wo man auch schon ein bisschen hört, wo die Probleme anfangen. Anders lässt sich es leider jetzt nicht lösen, und deswegen geben wir euch erstmal, was möglich ist. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Bleibt uns treu. Lest, reviewt gerne auf iTunes und überall, wo auch immer ihr das hört. Und gebt uns gerne Feedback zu den Sachen, die wir hier machen. Herzlichen Dank. Bleibt behütet, sage ich heute mal. Und bis dann.
Luther Simul Justus et Peccator. Ich will ein Fazit vorausschicken, einmal mit einem Lied, mit einer Liedstrophe und einmal mit einem kurzen Wort, Bibelwort aus dem Neuen Testament. Jochen Kleppers Weihnachtslied, eines der Weihnachtslieder von Jochen Klepper. Sieh nicht an, was du selber bist in deiner Schuld und Schwäche, sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spreche. Und dann: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Markus 9, 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist dieser Ruf, In diesem Ruf ist das enthalten, was Luther mit Simul Iustus et Peccator expliziert. Zuerst eine Vorbemerkung. Das Gewicht, das in der Lutherforschung und Lutherrezeption von vielen der Formel Simul Iustus et Peccator gar als Inbegriff des Reformatorischen zugemessen wird, entspricht keineswegs dem Selbstverständnis Luthers und der lutherischen Tradition bis ins 20. Jahrhundert hinein. Vielmehr hat die Formel dieses Gewicht erst im 20. Jahrhundert erlangt, unübersehbar seit der 1930 erschienenen Monographie von Rudolf Hermann, Luthers These Gerecht und Sünder zugleich, eine systematische Untersuchung im Untertitel. Insofern ist die Formel eine Entdeckung des 20. Jahrhunderts, ist ähnlich wie mit der Zwei-Reiche-Lehre. Die Lutherforschung hat sich hauptsächlich aus systematischem Interesse mit der Formel beschäftigt, wobei der Eindruck schwer zurückzudrängen ist, dass dabei auch der Zeitgeist der dialektischen Theologie und der Freude an Dialektik überhaupt mitgeschrieben hat. Für Luther selbst, einem Liebhaber und Meister der Dialektik, ist die Formel als provozierendes Kürzel seines radikalen Sündenverständnisses durchaus wichtig. Er gebraucht sie schon zur Zeit der ersten Psalmenvorlesung, arbeitet sie in der Römerbriefvorlesung aus und bedient sich ihrer durchgehend immer wieder. In der Spätzeit vor allem in der Galaterbriefvorlesung und in den Disputationen. Wilhelm Christe bietet im Anhang seiner 746 Druckseiten umfassenden Habilitationsschrift Gerechte Sünder 2014 eine Tabelle wichtiger Simulstellen bei Luther mit 120 Stellen. Doch im Gegensatz zu anderen theologischen Entdeckungen, zum Beispiel der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium, da riss sich herdurch, redet der Reformator von ihr, dieser Formel Simul Iustus et Peccator, nie nachdrücklich als von einer Errungenschaft oder gar als von seiner reformatorischen Entdeckung schlechthin. Nirgendwo macht er sie selbst zum Thema. Er gebraucht sie, er arbeitet mit ihr. So muss ihr Verständnis aus dem jeweiligen Kontext erschlossen werden. Dabei ist, was in der Forschung meist nicht geschieht, genau auf jene Wende der an Wenden reichen Geschichte der Theologie Luthers zu achten, mit der sich das zuvor quälend offene Problem der Begründung der Heilsgewissheit löst. Was im Frühjahr 1518 in einem radikal neuen Bedenken des Bußsakramentes geschah, zu dem Luther sich durch das Ablassunwesen hat nötigen lassen. Das Problem der Begründung der Heilsgewissheit beim frühen Luther erschließt sich aus folgenden Fragen. Wie wird der Sünder gerecht, ohne sich in seinem durchaus ganz und gar von Gott gewirkten Gerechtwerden negativ auf sich selbst zurückzubeziehen und im Sündenbekenntnis und Bittgebet schon die Gnade zu sehen? Im Sündenbekenntnis und Bittgebet in einem dialektischen inneren Umschlag die Gnade zu sehen. Ohne die gottgewirkte Reue und Zerknischung. Wie wird der Sünder gerecht? Ohne die gottgewirkte Reue und Zerknirschung in einem inneren Umschlag paradox als Heil wahrzunehmen, dessen ich mir aber deshalb nicht und nie gewiss sein kann, weil im Blick auf mein Nichts, zu dem ich Gott gemacht hat und dass ich vor ihm bin, immer noch auf mich selbst fixiert bleibe und des Heils konkret allein in, mit und unter seinem Gegenteil, in und mit unter meinem Nichts inne werde. Also das ist diese fatale Dialektik. Wann bin ich demütig genug? Wann habe ich Reue genug? In dem Augenblick, in dem ich das vielleicht meine feststellen zu können, bin ich ja hochmütig. Und so komme ich in eine Existenzdialektik, in einen Zirkel, in den ich, das geht immer schneller und die Ungewissheit bleibt. Erst indem Luther diese Dialektik, diese Existenzdialektik, die nur in die Ungewissheit führen konnte und diese Ungewissheit perpetuierte, erst indem Luther mit der Entdeckung des mündlichen und öffentlichen vom Gesetz unterschiedenen Heilswortes in der Gestalt des wirksamen Wortes des Verbum Efficax, der Promissio und der in ihr gründenden Fides überwand, hat seine Theologie die Gestalt gefunden, die in einem qualifizierenden Sinn als reformatorisch gelten kann und gelten muss. Kardinal Cajetan hat im Oktober 1518 in Augsburg diesen Punkt scharfsinnig erkannt und notiert: Hoc enim est novam ecclesiam construere. Das zu behaupten, das bedeutet, eine neue Kirche zu bauen. Es wäre nun historisch und systematisch reizvoll, die Verwendung der Formel im Kontext der vorreformatorischen Theologie, der Römerbriefvorlesung und im Kontrast dazu die Formel im Kontext der reformatorischen Theologie darzulegen. Doch möchte ich jetzt die Aufmerksamkeit allein auf die reformatorische Verwendung legen. Die vorreformatorische habe ich exemplarisch in meinem Promissio-Buch analysiert. Auch wenn hier ein Kontrastvergleich nicht ausgeführt werden kann, ist doch wenigstens darauf eigens hinzuweisen, dass ich im Rückblick von der reformatorischen Verwendung der Formel auf die vorreformatorische, vor allem in der Römerbriefvorlesung sich bekundende, Folgendes zeigt: Unbeschadet der besagten reformatorischen Wende, dieser einen entscheidenden Wende inmitten einer Geschichte vieler Wenden, unbeschadet der besagten reformatorischen Wende zum unbedingten und bedingungslosen Heilswort der Promissio und der sich aus ihr ergebenden Veränderung des theologischen Gesamtzusammenhanges besteht eine eindrucksvolle Kontinuität der Fragestellung. Und zwar so: Das Thema ist das gleiche, das Rhema aber verschieden. Die Art und Weise, in der das Thema behandelt wird, das Rhema ist verschieden. Thema betrifft vor allem die Bewegung und Dauer der christlichen Existenz, nicht nur des Einzelnen, sondern durchaus auch der ganzen Kirche. Das sind diese berühmten Sätze von der Magna Peccatrix, der Ecclesia als der Magna Peccatrix. Das Thema betrifft vor allem die Bewegung und Dauer der christlichen Existenz, nicht nur des Einzelnen, sondern durchaus auch der ganzen Kirche, die im Wachsen und Fortschreiten auf dem aufhaltsamen Wege zu ihrer Vollendung ist, zum jüngsten Tag, und dabei mit Sünde, Tod und Teufel zu kämpfen hat. Nach dieser Vorbemerkung konzentrieren wir uns nun auf das reformatorische Verständnis des Simul Justus et Peccator, gerecht und Sünder zugleich. Zweitens, eine Problemstellung. Luther mutet seinen Hörern und Lesern nicht wenig zu und fordert nicht zuletzt auch ihr Denken heraus. Wie soll die Gleichzeitigkeit, das zugleich von Justus und Peccator gedacht werden, wenn man sich nicht an einem unverständlichen Paradox berauschen will? Verstößt Luther gar gegen den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch? Könnte es denn sinnvoll sein, zu behaupten, A sei identisch mit non A? Luther hatte gründlich Philosophie, vor allem Aristoteles, studiert und von Erfurt aus in Wittenberg über Aristoteles Vorlesungen gehalten und in seinen späteren theologischen Vorlesungen gebrauchte er zur Artikulation seiner theologischen Einsichten nicht nur biblische Begriffe, sondern, freilich nicht unkritisch, auch philosophische Denkformen, nicht zuletzt die aristotelische Kategorientafel, allerdings mit der Bevorzugung der Kategorie der Relatio und wie mit seiner Betonung des Semper in Motu, immer im Prozess, in der Bewegung, paradigmatisch, in der Weihnachtspredigt von 1514 über den Johannesprolog, den Bewegungsbegriff der aristotelischen Physik, Das ist in diesem Immer, Semper, Immoto enthalten. Ebenso geläufig, ja von fundamentaler Bedeutung für sein Denken, war, wie wir sehen werden, die Unterscheidung und Zuordnung von Sein und Werden, Esse und Fieri, was wiederum schon die Weihnachtspredigt von 14 klar bekundet. So ist zu fragen, könnte die Formel Simul Justus et Peccator, die zwar wie der Ruf Ich glaube, hilf meinem Unglauben höchst eindrucksvoll bekundet wird, der Sache aber nicht dem Wortlaut nach biblisch ist, könnte das nicht mit Hilfe eines in der philosophischen Tradition bereitliegenden Simul, etwa im Sinne einer Koinzidenz der Oppositorum, entstanden bzw. gebildet worden sein? Oder hat Luther selbst es erfunden und eingeführt? Vielleicht in einer tiefsinnigen Analogie zum strikten Zugleich des Vere Homo et Vere Deus von Gott und Mensch, Mensch und Gott in der einen Person Jesu Christi. Dabei ist aber die strikte Gleichzeitigkeit allein der Vergleichspunkt, also im Vergleich der Person Jesu Christi, Gott Mensch, Mensch Gott gleichzeitig und nicht mehr. Das dürfte der Vergleichspunkt sein, wenn denn Luther diese Formel selber gefunden und eingeführt hat. Drittens, wissenschaftstheoretische Perspektive. Wie in anderen Themenfeldern der Erforschung der Theologie Luthers, dürfte es sich auch für unsere Fragestellung heute lohnen, zunächst die wissenschaftstheoretische Perspektive einzunehmen und unsere Formel mit Luthers berühmter Bestimmung des Subjectum Theologiae, der Sache, des Gegenstandes, des einen Themas der Theologie zu vergleichen, die er nicht zufällig in der Auslegung von Psalm 51, 32, eines der sieben Bußpsalmen, trifft. Danach ist der Gegenstand der Theologie, Subjektum, man darf nicht Subjekt sagen, aber es ist eine andere Semantik von Subjektum, die Sache, Gegenstand des einen Themas der Theologie, der rechtfertigende Gott und der sündigende Mensch. Deus justificans et homo peccator. Im Vergleich dazu fällt die frappante Parallelität auf, aber auch der Unterschied. Von Gott ist in unserer Formel nicht explizit die Rede, wohl aber natürlich implizit, gerecht, gerechtfertigt, Justus als Justificatus, passiv, bin ich nicht absolut, sondern relativ, nur bezogen auf Gott, nur vor ihm, coram Deo. Ebenso wenig kann ich mich als Sünder binnenanthropologisch verstehen. Ich kann mich nicht, was mein Sein als Sünder betrifft, mit mir selbst verständigen, sondern bin und werde Sünder vor Gott, coram Deo. Vor dir allein habe ich gesündigt, tibi soli peccavi, Psalm 51, 6. Gleichwohl, in unserer Formel ist von Gott nur verhüllt die Rede. Sie ist im Unterschied zu jener Definition, Deus justificans und homo peccator, zu jener Definition des Subjektum Theologiae, dem Wortlaut nach ausschließlich anthropologisch. Viertens, Sein und Werden, die reformatorische Zweidimensionalität der Taufe. Nicht Eindimensionalität wie in der vorreformatorischen Theologie, Römerbriefvorlesung bis Frühjahr 1518, sondern zweidimensional. Es gilt für jede Theologie, dass Theologie immer zugleich Anthropologie und Anthropologie immer zugleich Theologie ist. Ich denke, dass das nicht bestritten werden kann. Das ist einer der wenigen Fakten in der Theologie, über den man nicht streiten kann. Entscheidend aber ist, wie spezifisch Luther diese Korrelation fasst. Dabei liegt auf der Hand, dass die Formel unbeschadet ihrer aus dem Zusammenhang der Theologie Luthers heraus aufweisbaren Fülle theologischer Implikate ihm dazu dient, die Aufmerksamkeit vor allem auf Fragen der theologischen Anthropologie, insbesondere der Sündenlehre, zu richten. Die Fragen betreffen das Verhältnis von neuem und altem Menschen, alter und neuer Welt, von äußerem und innerem Menschen, um eine recht problematische Unterscheidung zu gebrauchen. Wird mit dieser Unterscheidung eine statisch zeitlose anthropologische Struktur in den Blick gefasst, platonischer Art, oder dient sie dazu, ein Werden im Sinne eines zielgerichteten dynamischen Prozesses zu artikulieren? Geht es also um die Unterscheidung von Christsein und Christwerden? Die entscheidende Antwort darauf, meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, findet sich vor allem in Luthers Taufverständnis. Das ist die erste Hauptthese meines Vortrags. Wir haben darauf zu achten, auf Luthers Taufverständnis. Luthers vorreformatorisches Verständnis der Taufe war in der absoluten Vorherrschaft der Frage nach der lebenslangen, aber ganz im Ungewissen bleibenden Bußbewegung sozusagen eindimensional. Berühmter Beleg, die erste These der 95 Thesen, die Sie alle auswendig kennen, ganz abgesetzt von der These 2, wo es um die sakramentale Buße geht. Das ist nicht gemeint, sagt Luther, sondern es ist die beständige, lebenslange Bußbewegung gemeint, die aber, wie ich vorher kurz angedeutet habe, wie man im Einzelnen zeigen kann, ganz im Ungewissen bleibt. Ich zitiere einen unverdächtigen Zeugen, Werner Jetter, die Taufe beim jungen Luther. Die konsequente geistliche Aktualisierung des Taufgeschehens, schreibt Jetter, ließ das Datum des Aktes unwesentlich werden. So ist es. Mit der Wassertaufe hat der vorreformatorische Luther überhaupt nichts anfangen können. Das kann man ganz genau nachweisen im Gebrauch von Markus 16, 16. Es ändert sich dann mit dem Frühjahr 18. Also, die konsequente geistliche Aktualisierung des Taufgeschehens in dieser lebenslangen Buße, in der ich zunichte werde, in der Exanitio, und dann in diesem Nichts, in einem inneren Umschlag der Gnade inne werde oder werden sollte, was aber nicht geschieht, weil ich immer negativ auf mich selber fixiert bleibe. Ganz im Unterschied dazu hat Luthers reformatorisches Verständnis der Taufe deutlich und klar zwei Dimensionen, die freilich in ihrer Bedeutung sich asymmetrisch zueinander verhalten. Also ihrer Bedeutung nach verhalten sie sich asymmetrisch zueinander, haben verschiedenes Gewicht. Die entscheidende, das grundlegende betreffende Dimension liegt in der Betonung der Einmaligkeit und damit der Unüberbietbarkeit der Definitivität der neuen Schöpfung, die den Totus Peccator zum Totus Justus macht. In einem gleichsam vertikalen Einschlag, einem Blitz sozusagen, im Ereignis der Promissio Dei und Fides Hominis, die der reformatorische Luther für die Taufe aus Markus 16, 16, dem von ihm als Zusage wahrgenommenen Wort des auferweckten Gekreuzigten, hört. Das ist gar nicht selbstverständlich. In der Tradition hat man das nicht so gemacht. Und später hat man das nicht mehr verstanden. Das Wort des auferweckten Gekreuzigten: Wer glaubt und getauft wird, der ist gerettet. Und wer nicht glaubt, ist verloren. Eo ipso. Ein Satz heiligen Rechts. Und das ist ein Perfektum Propheticum, das als assertorische Wahrheits- und Gewissheitsbekundung zu hören und im Sinne der präsentischen Eschatologie des Johannesevangeliums zu verstehen ist, muss also als Präses, in Präsens wiedergegeben werden. Nicht wird gerettet, sondern wie es formal im Griechischen heißt, sondern der ist, wie bei Johannes im Johannesevangelium, der ist eben damit durch dieses Versprechen Gottes, in dem sich Gott ganz gibt, der ist damit gerettet, wer nicht glaubt, ist verloren. Dieses Wort ist spezifisch für den reformatorischen Luther. das Einsetzungswort der Taufe, nicht Matthäus 28, muss man sehen, das Einsetzungswort der Taufe und kann in der schlechthin konstitutiven Bedeutung, die der reformatorische Luther ihm zumisst, nicht überschätzt werden. Also der Einsatz der Darstellung des Taufverständnisses und dessen Begründung in einem Einsetzungswort wahrzunehmen, wie Luther dies seit der Schrift De Captivitate 1520 tut, ist keineswegs selbstverständlich, sondern traditionsgeschichtlich neu. Und ebenso wenig selbstverständlich ist es, dass Luther als Einsetzungswort primär nicht etwa Matthäus 28 Schluss in Anspruch nimmt, sondern eben Markus 16, 16. Und weshalb? Weil er nur hier ausdrücklich die Promissio und die Fides findet und so weiter. Das könnte noch vertieft werden. Ich wollte das unterstrichen haben. Kann nicht überschätzt werden, was das bedeutet. Und wer glaubt und getauft wird, der ist gerettet, wer nicht glaubt, ist. Dieser Satz heiligen Rechts wendet Luther aus der dritten Person, dritte Person, in die zweite. Das ist eine tolle Sache, die Stufen festzustellen. Das kann man also am Text Taufsermon 19 und so weiter genau belegen. Luther wendet dieses Wort aus der dritten Person in die zweite. Und so wird dieser Satz heiligen Rechts zur direkten Anrede und Zusage und begegnet in dieser Gestalt paradigmatisch im Freiheitstraktat, aber nicht nur dort. Glaubst du, so hast du. Glaubst du nicht, so hast du nicht.